Liebe Geschwister, ich darf euch und Sie alle recht herzlich grüßen zu der nunmehr fünften Bibelstunde in dieser Einheit zum Priestertum in der Bibel. Ich freue mich über diejenigen, die den Weg heute Abend in den Gemeindesaal gefunden haben. Ich grüße aber natürlich auch all diejenigen, die uns jetzt über das Internet und Telefon zugeschaltet sind. Hinweis immer wieder, wer die Skripte gerne vorab haben möchte, kurze Nachricht an das Gemeindebüro. Frau Gessler schickt die da einen Tag vorher postalisch zu, auch wenn es die Woche nicht geklappt hat, weil sie bis heute krankgeschrieben gewesen ist halt. Aber zumindest per Internet, per E-Mail bekommt man sie dann. Und zweiter Hinweis direkt vorneweg auch für nächste Woche. Nächste Woche haben wir keine Bibelstunde, erst in 14 Tagen geht es dann weiter. Dann werden wir über das Priestertum Jesu sprechen halt. Heute geht es ja um die Hohepriester Hananias und Kaiphas. Aber nächste Woche haben wir unseren Gebetsabend hier. Wir wollen, das hat der Vorstand beschlossen, jetzt einmal im Vierteljahr immer nicht nur zur Gebetsstunde zusammenkommen, sondern wirklich die Gemeinde insgesamt aufrufen, zusammen zu beten. Das haben wir damals gemacht, auch als ich dienstenthoben war. Also so ein Schlechtgehen haben wir das getan, haben wir jetzt gesagt, wir können nicht einfach, wenn es uns ein bisschen besser geht, dann aufhören zu beten. Das wollen wir jetzt einmal im Vierteljahr auch machen. Das wird nächsten Mittwoch so sein. Da ist die Internetgemeinde auch aufgerufen, natürlich teilzunehmen an dem Gebetsabend. Die dürfen auch Gebetsanliegen schicken, halt sowohl bitten, aber auch natürlich den Dank. Also die werden wir auch dann mitverlesen. Auch das ist möglich, das nur als Hinweis für nächste Woche. Ja, wir sind wie gesagt mittendrin in dieser Einheit jetzt zum Thema Priestertum. Wir hatten begonnen, dass wir in den ersten 4 Stunden auf Priester im Alten Testament geschaut hatten. Wir hatten begonnen in der ersten Stunde mit Melchisedek. Dann waren wir an Aaron, den großen Hohepriester, gekommen halt. Das war die 2. Stunde. Hatten dann geschaut auf Samuel, der eigentlich gar kein Priester war, aber dann priesterliche Funktion wahrgenommen hat, weil die theologische Priesterschaft so verkommen gewesen ist. Und in der letzten Stunde hatten wir über diesen Jojada nachgedacht, diesen etwas unbekannteren, aber ganz wichtigen Mann in der Geschichte Israels halt. Und kommen jetzt zum Priestertum im Neuen Bund. Und da werden wir heute sprechen über Hananias und Kaiphas nächste Woche, übernächste Woche dann über Jesus, über das Priestertum Jesu und dann abschließend werden wir über das allgemeine Priestertum sprechen. Und Hananias und Kaiphas ist so ein bisschen, ja, die Delegitimierung, so würde man das sagen, so neudeutsch halt, dessen, was Priestertum ist. Und so hatte ich das auch geplant, damit einzusteigen, zu zeigen, wie verdorben die sind und warum quasi eben Gott in Jesus ein ganz anderes Priestertum stiften musste. Ich muss allerdings sagen, mich hat das schier erschlagen, als ich mich dem nochmal zugewandt habe. Das habe ich bis dato nie so gemacht. Ich habe nie eine eigene Predigt oder eine eigene Bibelstundeneinheit den beiden gewidmet. Und die Fülle der Texte, die war so intensiv, das habe ich so nie gesehen, muss ich sagen. Zu meiner Schande, aus dem Blickwinkel auf sie blickend halt, vielleicht weil ich sowieso immer so eine tiefe Abneigung gegen die beiden hatte. Aber als ich mich dem jetzt zugewandt habe in der Vorbereitung auf diese Stunde, ist das so viel geworden, dass ich diese Stunde so ein bisschen anders aufgebaut habe als sonst. Sonst habe ich immer Andacht, dann habe ich so 2, 3 hinführende Sachen und dann habe ich so einen Bibeltext, den ich auslege. Ich verzichte heute auf diese hinführenden Sachen, sondern ich bleibe ganz nah bei der Bibel. Ich habe eine ganze Menge Bibelstellen mitgebracht, von und aus, dahingehend ich da etwas zu sagen möchte. Das ist so nur zum konzeptionellen, methodischen Aufbau für die heutige Stunde. Aber wollen wir mal direkt reinsteigen halt zu Hananias und Kaiphas, zu diesen beiden Hohepriestern. Und ich habe uns direkt einen Text mitgebracht, der in Lukas 3 steht. Da heißt es in den Versen 1 bis 4, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für die Möglichkeit, in dieser Stunde über Hananias und Kaiphas nachzudenken, über diese beiden Hohepriester, die so in furchtbarer Weise sich vergangen haben an dir, die quasi das Hohepriesteramt des Alten Bundes in furchtbarer Weise delegitimiert haben, Herr. Wir wollen dich bitten, wenn wir auf diese beiden furchtbaren Menschen blicken, Herr, dass du uns trotzdem segnest, Herr, dass du uns Dinge zeigst, einfach, die uns vielleicht auch deutlich werden für unsere Nachfolge, für unseren Glauben, Herr. Und so bitten wir das sowohl jetzt für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, dass du mit deinem Geist bei uns bist, dass du uns segnest, wenn wir auf dein heiliges und lebendiges Wort hören und wenn wir es auslegen. Amen. Ich habe diese Andacht zu Beginn überschrieben, ein Text strotzt vor Unrichtigkeit. Also ich habe dann erst nochmal alle Bibelstellen gelesen in der Vorbereitung auf diese Bibelstellen, wo dann eben Hananias und Kaiphas vorkommen. Und da ging es eben los mit Lukas 3. Und wir wissen ja, Lukas, der ist so von den vier Evangelisten, sagen die Theologen, der Historiker, der versucht immer alles zu datieren, einzuordnen halt. Der hat ja so viele andere Charakteristika, aber eben auch der Historiker halt. Das macht ihn sehr interessant, auch so mit den kirchengeschichtlichen Einordnungen dessen, was im Evangelium passiert. Und das tut er eben auch hier, dass er die Dinge einordnet halt. Und ich hätte fast drüber weggelesen, aber als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, da ist alles falsch. Also das ist so unrichtig. Dieser Text halt, das hat mich so angesprochen, dass ich da eben auch dann die Andacht überschrieben habe. Ein Text strotzt vor Unrichtigkeit. Ein Text strotzt vor Unrichtigkeit. Also ist natürlich alles richtig, was hier berichtet wird. Das ist jetzt nicht sachlich unrichtig, sondern unrichtig ist das, was hier inhaltlich ist. Und das möchte ich ein Stück weit zeigen, weil das deutlich macht, warum Jesus eben kommen musste, warum er tatsächlich in diese Welt gekommen ist, um eben diese Unrichtigkeiten zurechtzubringen. Und wir haben ja heute Aschermittwoch. Und das ist ja dann auch so, wenn wir in die Passionszeit gehen, auch mit den Dingen, die in unserem Leben so unrichtig sind, sodass wir sagen, da muss der Heiland eben auch kommen und muss sie ins rechte Licht bringen. Also das zur Erklärung. Also, ein Text strotzt vor Unrichtigkeit. Erstens, zwei Heiden regieren Juda. Eine staatliche oder die staatliche Unrichtigkeit. Da heißt es, im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war. Na gut, das nimmt man so hin. Also eine ähnliche Formulierung. Ein Kapitel vorher haben wir noch im Ohr aus der Weihnachtsgeschichte, nicht? Als eben Quirinius Statthalter in Galiläa war, Augustus war halt Kaiser, nicht die Stellung. So, aber das ist ja komplett daneben. Also das ist ja sowas von kaputt, dass Judäa, das heilige Land, das Volk Gottes, regiert wird von abgöttischen Heiden, die sich noch als Kaiser, als Könige, als Kyrios, als Herren aufspielen, die sich haben anbeten lassen. Tiberius, von dem hier die Rede ist, ist ja der zweite Kaiser. Augustus war der erste Kaiser der Römischen Republik. Der zweite Kaiser hat relativ lange regiert, so die gesamte Zeit Jesu fällt in seine Regentschaft, so 14 nach bis 37 nach Christus halt. Und sehr zurückgezogener, sehr misstrauischer Mann halt. Und der eben sein ganzes Reich mit Statthaltern, wie eben auch sein Vorgänger, überzogen hatte. Und Pontius Pilatus, das ist eher so das Abbild eines brutalen Schlechters, eines absoluten Machtmenschens, auch wenn er, ich sag mal, in der Passionsgeschichte noch sehr humanistisch rüberkommt, der versucht ja noch zu retten, was zu retten ist, an und bei Jesus halt. Aber es ist so, zwei furchtbare Heiden, also der eine hält sich für Gott, lässt sich als Gott verehren, und eben so ein brutaler Schlechter, wir wissen das aus Quellen neben der Bibel, Josephus Flavius halt, also wirklich ein brutaler Hund gewesen ist halt, anders kann man es nicht sagen, von dessen Händen das Blut wirklich getropft hat, die regieren das Volk Gottes. Das ist also komplett falsch, das ist unrichtig, so darf es eigentlich nicht sein. Aber so ist es eben geworden, warum? Weil eben das Volk ja abgefallen war, das hat ja Gründe, dass die staatliche Identität Israels aufgehört hatte, 587, dass sie nach der Zerstörung des Tempels, sie sind dann zwar wiedergekommen aus dem Exil, aber nicht mehr eigenständig gewesen sind, dass sie sich selber über sich bestimmen konnten, auch dass eben der Kultus, also die Hohenpriester, eben von den Römern eingesetzt wurden, also die hatten gar keine Macht mehr selber das zu bestimmen, sondern Rom wohlgefällige Leute wurden eingesetzt, halt, die ihnen willfährig einfach nachgegangen sind halt, und die haben eben Juda regiert. So darf es eigentlich nicht sein, so soll es nicht sein, dass das Volk Gottes von Heiden regiert wird, wie gesagt, und der eine, der sich als Gott gleich sieht, als Kyrios, wo doch Jesus der Kyrios ist, der Herr halt. Also das ist die staatliche Unrichtigkeit, die hier ist. Das römische Prinzip lautete ja Teile und Herrscher. Jede Diktatur, jede Macht hat ja, wenn sie andere Länder angreift, auch dann Prinzipien, wie sie Dinge unterwirft. Also wir haben da schon häufiger darüber gesprochen. Die Babylonier haben die alle zu sich nach Hause geholt halt. Die Assyrer, die haben sie genommen in andere Ländern angesiedelt halt. Und die Römer hatten das Prinzip, die können alle leben bleiben, wo sie wollen halt. Ne, das ist auch kein Thema. Die können alle weitermachen, was sie wollen. Die können mit ihren Geschäften weitermachen. Die können mit ihrer Religion weitermachen. Überhaupt kein Thema. Also wenn die Römer eine Stadt angriffen, dann sind sie so hingegangen, haben die vorher gebetet. Die hatten ja eh viele Götter. Dann haben die zu den Göttern dieser Stadt gebetet, haben zu den Göttern dieser Stadt gesagt, wenn sie angriffen, wenn wir euch erobern, dann werden wir euch mit eurem Kultus quasi erhalten. Also die machten es auch mit den Göttern Deal. Das ist das römische Prinzip, Teile und Herrscher. Und so lief es eben auch bei den Römern. Warum sage ich das? Weil die eben auch dann Leute eingesetzt haben, die nicht nur sie waren die Oberherrscher, also Tiberius und Pontius Pilatus sind die Oberherrscher. Der eine, der saß in Capri, da das letzte Jahrzehnt seines Lebens verbracht, und der andere war tatsächlich dann in Judäa anwesend, Pontius Pilatus. Aber man wusste, wir sind ja Ausländer, wir sind ja nicht gut gesorgt, wir brauchen Leute vor Ort, die wir uns quasi zu Genossen machten. Und da haben sie eben Leute eingesetzt. Und das wird hier auch berichtet halt, sie haben Landesfürsten. Die hatten auch eine beschränkte Macht, die konnten niemanden zum Tode verurteilen, aber die konnten eine ganze Menge mitentscheiden. Das war den Römern auch in Ordnung, das war kein Thema, die konnten ihr Geld verdienen, die konnten Steuern erheben, alles halt. Und da haben sie eben zwei Leute, oder drei haben sie hier berichtet, aber zwei, das ist auch komplett unrichtig, nämlich, das ist einmal der Herodes und das ist der Philippus. Das sind Brüder. Also der andere auch noch dazu, der Lysanias halt, sind drei Brüder halt, und die sind keine Könige wie der Herodes selber, Herodes der Große halt. Aber der Herodes und der Philippus, das wissen wir aus der Bibel, die haben einen Bruderkonflikt halt. Der Herodes nimmt dem Philippus seine Frau weg, deshalb wird ja Johannes der Täufer getötet. Und jetzt steht das hier drin, und diese Typen, die selbst in der eigenen Familie Sodom und Gomorra haben, die regieren dann so als Unterfürsten mit. Also das sind diese kaputten Römer, der eine ein brutaler Schlechter und der andere, der sich für Gott hält. Ja, und dann sind da, wie gesagt, die jüdischen Repräsentanten halt, Herodes und Philippus. Das geht moralisch überhaupt gar nicht, was sie machen. Das prangert ja Johannes der Täufer an. Also für Judäa war ja Herodes und Galiläa zuständig. Herodes halt, der in Galiläa herrschte halt, dem da Johannes auf die Füße getreten war, komplette moralische Unrichtigkeit, dass diese Leute im Amt sind. Also das ist so die moralische Unrichtigkeit, die hier einem aus dem Text entgegensteckt. Aber dann sagt dieser Text eben auch, jetzt kommen wir zum Thema unserer Bibelstundeneinheit, es werden auch die Priester erwähnt, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren. Und das ist so ein Punkt, der geht gar nicht. Das ist theologisch unrichtig. Es gibt immer nur einen Hohepriester. Es gibt nicht zwei Hohepriester. Es gibt immer nur einen. Aber das ist etwas, was sich dann in der ganzen Passionsgeschichte durchzieht, das immer wieder heißt, die Hohenpriester haben Jesus verurteilt. Die Hohenpriester haben das Geld gegeben, die Hohenpriester. Und es gibt aber nur einen Hohenpriester, wie es immer nur einen Papst gibt. Jetzt kann man sagen, ja gut, also als Papst Benedikt zurückgetreten ist, da gab es ja auch eigentlich zwei. Und genau das Problem haben wir hier vorliegen. Also der Hananias oder Hannas ist der Schwiegervater vom Kaiphas. Hannas war etwa von 6 bis 15 nach Christus Hohepriester und ist dann von den Römern abgesetzt worden. Wir wissen nicht genau warum. Also die sagen einfach Cut. Also der hat ihm wohl nicht gepasst. Vermutlich war der ihnen zu mächtig geworden. Haben die auch geguckt, ja, wir müssen mit denen kooperieren, aber wenn die irgendwie zu viel Einfluss kriegen. Und der Hananias war ein sehr, sehr einflussreicher Mann. Und sein Schwiegersohn, Kaiphas, der wird dann Hohepriester von 18 bis 36 nach halt. Also fast 20 Jahre, sehr, sehr lange Zeit. Und auch 4 seiner Söhne sind später noch Hohepriester geworden. Das heißt, dieser Hananias, der war eine richtige Macht. Aber es gibt keine hohen Priester, 2, sondern es gibt nur den einen Hohepriester. Das macht es ja aus. Das ist eben der Höchste. Das ist eben der oben steht. So wie es in der englischen Monarchie immer nur einen König geben kann halt. Also die Queen, die war eben die Königin, und solange die Königin war, war der Prinz Charles der Prinz Charles. Jetzt ist er King Charles halt, aber da musste die Mutter für sterben. Gibt nicht zwei Könige, wie gesagt, das funktioniert nicht genauso. Gibt es das auch nicht. Das ist theologisch unrichtig. Und ich sage ja schon, das ist so meine These auch, die beiden sind Delegitimierung. Die sind der Grund, warum hier nochmal ganz deutlich wird, das werden wir merken an vielen Stellen, dass das Hohepriesteramt und das Priestertum im Alpenbund gescheitert ist. Und hier wird es wirklich auf die Stränge gebracht. Aber das ist eben schon bei der Vorstellung im Lukas-Evangelium so, dass es eben zwei gibt, was eine theologische Unrichtigkeit ist. Und deshalb musste Jesus kommen. Das ist die Zusammenfassung. Zwei Dinge, die dann wieder alles zurechtbringen. Das ist das Wort Gottes und die Buße. Und dann heißt es, zu der Zeit, es ist eben nicht nur eine Zeitangabe, die Lukas hier macht als Historiker, sondern es ist klar, als diese Zeit war, zu dieser Zeit, als es so kaputt war, wo alles unrichtig war, da geschah das Wort Gottes zu Johannes und der predigt dann eben die Taufe zur Buße. Und das ist das, was passiert. Die zwei Dinge, die wieder alles zurechtbringen. Dass das Wort Gottes geschieht, nicht nur, dass Johannes es als Prophet erfährt, sondern das geschieht ja in Jesus Christus. Die Fleischwerdung des Wortes Gottes passiert ja in Jesus Christus. Die Inkarnation, der Logos, das ist ja Jesus halt zu sagen. Das heißt, das Wort Gottes und die Buße der Menschen, die bringen das Alte wieder zurecht. Und zwar im Wort Gottes, der das Priestertum ist. Jesus ist das wahre Priestertum, da werden wir dann in 14 Tagen drüber reden halt. Aber das ist eben das, was diese Unrichtigkeiten hier dann wieder zurechtbringt. Und nicht nur die, sondern eben die allge Unrichtigkeit dieser Welt. Das so meine Gedanken zu diesen Unrichtigkeiten von dieser Text strotzt. Die staatliche Unrichtigkeit, die moralische Unrichtigkeit, die theologische Unrichtigkeit und eben das Wort Gottes und die Buße, die alles zurechtbringen. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Ja, lieber Herr Heiland, du bist der, der durch sein Kommen in diese Welt, durch sein Leiden und Sterben alle Unrichtigkeiten wieder zurechtgebracht hat. Und jeder, der Buße tut, darf davon profitieren, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du das für dein Volk getan hast im Alten Bund, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du das heute noch tust, dass du auch mit uns noch tust. Wir wollen dir auch Dank sagen zu Beginn der Passionszeit jetzt, Herr, dass wir neu jetzt nochmal eine Zeit haben, wo wir in uns schlagen können mit all unseren Unrichtigkeiten und dass wir wissen dürfen, dass dein Wort, dass du selber und dass die Buße von uns die Dinge wieder zurechtbringen. Dafür loben und preisen wir dich, geben wir dir die Ehre. Amen. So, und ich habe bei der Wortbetrachtung, ich sagte ja heute nicht so eine Hinführung mit irgendwelchen inhaltlichen Dingen, da hätte ich auch einiges zu sagen können, nochmal über das Hohepriesteramt speziell, komme ich vielleicht nochmal übernächste Woche zu. Ich möchte heute so zwei Teile machen. Erstmal über den Kampf der Hohepriester gegen Jesus und als zweites über den Kampf der Hohepriester gegen die Gemeinde Jesu halt, gegen die Sache des Herrn. Das erste, der Kampf der Hohepriester gegen Jesus. Und ich habe so einige Texte einfach mitgebracht, einfach weil es so vielfältig ist. Ich habe ja gesagt, das hat mich selber überrascht, dass ich gesagt habe, ich greife da nicht einen raus, sondern so habe die versucht, dann so zeitlich so ein bisschen miteinander in Koordination zu bringen, halt, dass ich geguckt habe, immer, wo sieht man, was die hohen Priester gemacht haben. Und nochmal, meine These ist, dass die beiden delegitimieren das Hohepriesteramt, wo man sagt, hier ist es zum Ende gekommen. Als erstes lesen wir Matthäus 26, 1 bis 5. Da heißt es, und begab sich, und das wirklich passt, ich habe jetzt nicht von mir getimt und gesagt, dass wir mit der Passionsgeschichte halt beginnen. Hier sind alles Texte aus der Passionsgeschichte halt jetzt bei dem Kampf gegen Jesus. Und wir haben heute Aschermittwoch, also habe ich mich sehr in der Vorbereitung gefreut, dass das so ein kirchengeschichtliches Match gibt, halt, dass das hier passt. Also Matthäus 26, 1 bis 5. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach, ihr wisst, dass in zwei Tagen Passa ist und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohepriesters, der hieß Kaiphas, und hielt Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber ja nicht beim Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk. Also, die Hohenpriester, auch hier wieder der Plural, also es ist nicht nur Kaiphas, sondern es ist, das werden wir dann sehen auch später, natürlich Hananias, sein Schwiegervater mit dabei. Da ist das theologische Establishment, was den Plan fasst, Jesus zu vernichten. Das ist der Plan der Hohepriester. Sie wollen ihn töten. Sie wollen ihn mit List ergreifen. Ich sage das an der Stelle schon mal direkt vorweg, weil man kann da, ich sag mal, so einen antisemitischen Zungenschlag reinkriegen, wenn man sagt, oh, die sind so schlimm gewesen gegen Jesus. Wir wollen nie vergessen, Jesus ist der König der Juden. Wir reden von einem innerjüdischen Konflikt, der zunächst einmal hier stattfindet. Das ist nicht eine Sache gegen das Judentum, sondern hier sprechen wir vom wahren Judentum und wir alle beten zum König der Juden. Das einfach nochmal vorweg, dass das in keinster Weise irgendwie antisemitisch gemeint werden kann. Kein Christ kann Antisemit sein, weil eben Jesus, der König der Juden, unser König einfach auch ist. Aber wie gesagt, die Hohenpriester, die fehlgeleitet gewesen sind in seinem Volk, die fassen den Plan zur Vernichtung. Ja, das ist so, den wollen sie nicht. Und das ist ja das, was wir bis zum heutigen Tag auch erleben. Jesus, nein danke, Gott kannst du drüber sprechen, ist kein Thema. Mit Gott kannst du allen Leuten kommen, das hat so jeder seinen Gott, wie immer die Götter auch bezeichnet werden, viele Götter, ein Gott, vollkommen egal. Aber bei Jesus, wenn es konkret wird, wenn die Offenbarung sich wirklich kulminiert auf diesen einen Punkt, dann tobt die Welt. Und das erleben wir, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, wenn wir versuchen, Menschen auch in die Nachfolge zu rufen, halt, dass dann aggressiv gegen uns gegangen wird. Halt. Wir erleben es als Kirchengemeinde, ihr lebt es in eurem Umfeld privat, dass dann eben versucht wird, da werden wir nachher noch zu kommen, die Botschaft zu vernichten, aber zunächst hat man versucht, Jesus zu vernichten halt. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Die Vernichtung von Jesus ist das Programm in über 60 Ländern dieser Welt, wo das eben verboten ist, im Namen Jesu sich zu verwandeln, wo es verboten ist, sein Wort zu lesen, halt diese Dinge. Also der Plan der Vernichtung Jesu und auch, und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Hohenpriestern, das ist immer wieder das Programm der Kirchenleiter, der religiösen Führer. Es ist zwar paradox, aber ist so gewesen. Also das ganze Mittelalter war ja nichts anderes halt, als das in Verdecken des Kreuzes geschehen. Man hat vielleicht den Namen Jesu noch auf den Lippen geführt, aber das, was er getan hat, hat man bekämpft halt. Ne? Nicht mehr über sein Blut letztlich nachgedacht, sondern nur mal um die Kohle, wo man jetzt gleich auch mit zuhalten. Nicht? Plan des Vernichtens von Jesus, das ist mitnichten nur etwas, was die Hohenpriester tun. Auch wenn wir auf vielen gucken in der Kirche heute, müssen wir sehen, wie Jesus komplett an den Rand gestellt wird halt. Nicht? Wenn man Veröffentlichungen von vielen Bischöfen heute sieht, der katholische, evangelischer Kirche, da ist von Jesus nicht mehr die Rede. Von einem Gott vielleicht noch halt, nicht? Aber Jesus, der Name Jesus. Nächster Text, Matthäus 26, 14 bis 16. Da ging einer von den Zwölf mit Namen Judas Iskariot zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Das tun die Hohenpriester, das ist ihnen kein Problem, dass sie mit Geld arbeiten. Dass sie hingehen und mit Geld gucken, dass sie eindringen können, eben in die Gemeinde Jesu Christi, in die Nachfolgerschaft, in die Jüngerschaft hier in diesem Fall. Aber einer stellt sich zur Verfügung, das ist eben dieser Judas, der wegen des Geldes, das ist immer wieder so versucht worden zu beschönigen, ja, der wollte doch nur, dass Jesus dann seine Königswürde offenbart. Das stimmt nicht. Der ist geldgeil gewesen. Das sagt die Bibel an anderer Stelle halt, ne, dass er ein Betrüger war, die Kasse verwaltet halt. Der hatte Spaß am Geld. Und mit dem Geld arbeitet der Widersacher immer wieder gegen den Herrn. Da arbeitet er immer wieder dran, gegen die Sache Jesu Christi. Da müssen wir immer wieder aufpassen. Das ist der Hauptangriffspunkt auch in unserer Nachfolge, wo wir verführt werden können. Und die Hohenpriester machen sich das sofort zu eigen. Die gehen hin, 30 Silberlinge, das ist etwa, würden wir vergleichen heute mit einem Monatslohn halt, so sagen, halt sagen, okay, dafür machen wir das. Dafür geben wir es auf. Und das ist etwas, womit, wie gesagt, auch wir immer wieder betroffen sind, dass wir sagen, das liebe Geld und die Sache Jesu. Und bin ich bereit, wie der reiche Jüngling, wirklich alles aufzugeben oder eben nicht wie der reiche Jüngling? In der ersten Gemeinde heißt auch Hananias, es gibt ja viele Hananias, gerade in der Apostelgeschichte halt zu sagen, der Saulus dann sehend machen, ist auch Hananias, ein Jünger, später gibt es nochmal einen anderen Hohepriester, ist auch Hananias, der wiederum Saul dann ankämpft, Saulus ankämpft halt, aber Hananias auch, der mit seiner Frau Sapphira stirbt wegen des Geldes, wo sie Gott betrügen halt. Und wie gesagt, das ist immer wieder auch ein Problem, mit dem das religiöse Establishment, so nenne ich es mal ganz vorsichtig, zu allen Zeiten gearbeitet hat mit dem Geld. Also wenn wir gucken, die Kirchengeschichte in 2000 Jahren ist natürlich auch eine Kirchengeschichte der Frage Jesu, aber es ist immer wieder auch eine Frage des Geldes gewesen. Und wenn die Kirche viel, 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 viel Geld hatte, sehr mächtig war, politische Macht. Und wir reden hier auch von Hananias und Kaiphas. Die hatten politische Macht, Einfluss mit den Statthaltern, das sehen wir, die hatten Zugang halt. dann war man weit weg vom lebendigen Gott. Aber das gilt nicht nur für das religiöse Establishment, das gilt auch für uns. Da müssen wir aufpassen. Wir glauben ja, wir haben das Geld unter Kontrolle halt nicht. Aber das Geld ist das, was uns unter Kontrolle hält. Und schnell kommen wir in so eine Judas-Situation, wo wir bereit sind, auch den Herrn für Geld zu verraten. Ich lese weiter, Johannes 18, 1 bis 6. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Jesus aber, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft mit seinen Jüngern dort. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den Hohepriestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihm: Wen sucht er? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Und als Jesus ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen auf den Boden. Also das ist nochmal auch so was ganz Besonderes. Das hat jetzt nicht direkt was mit den Hohenpriestern zu tun, aber das muss man dann auch sagen, entlastend für sie. Jesus weiß ja alles, was passieren wird. Ihren abscheulichen Verrat, alles das, was passieren wird. Und er gibt sich freiwillig in das, was ihm vorherbestimmt ist. So wie diese 30 Silberlinge auch vorherbestimmt waren, das ist in der Sacharja 11 beschrieben, ist alles das, was kommt, hier vorherbestimmt. Und dann kommen diese Häscher des hohen Priesters, der hohe Priester, und die fallen vor ihm zu Boden. Sie erkennen scheinbar was von der Macht, die hier bei Jesus Christus ist halt. Sie haben Befehl, diesen Jesus gefangen zu nehmen, aber sie ziehen das nicht einfach durch. Das wäre ja möglich gewesen halt. Das waren sicherlich kriegserfahrene Leute halt, zu sagen, nein, die fallen auf dem Boden halt vor diesem Jesus Christus. Warum? Nun, die Bibel sagt es nicht direkt, aber sie begegnen hier dem lebendigen Gott. Das ist so meine These halt zu sagen. Und das haut sie für den Moment erstmal um. Sie hätten es ja nicht tun können, ne, wenn Jesus das nicht zugelassen hätte. Aber er lässt es ausdrücklich zu. Aber dieser besondere Moment, das ist auch noch so eine besondere Situation eben in der Passionsgeschichte zu sagen halt, sie fallen auf den Boden. Und sie können gar nicht anders, als das letztlich damit anzuerkennen, dass sie hier vor dem Allmächtigen stehen, weil das auf den Boden fallen ist, man nennt das Proskynese, das ist ein Zeichen der Anbetung halt. Man fällt vor dem König, vor dem Herrscher auf dem Boden halt, und das tun sie hier. Dann heißt es weiter, Johannes 18, 7 bis 11, da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortet: Ich habe euch gesagt, dass ich's bin. Sucht ihr mich? So lasst diese gehen, damit soll das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Der Knecht des Hohepriesters, hier in Johannes, anders als in anderen Evangelien, wird sein Name auch genannt, der heißt Malchus. Und dem wird das Ohr abgehauen. Und das ist auch was ganz Besonderes, es ist ein Feind Jesu. Er kommt hier, um ihn zu verhaften, und Petrus versucht, ihn zu verteidigen, und er greift ihn körperlich an. Und das ist auch so ein ganz besonderes Momentum in der Passionsgeschichte, dieses Ohr von Malchus, was abgehauen wird, was letztlich zeigt, warum Jesus am Kreuz sterben muss. Also dieses Ohr erklärt, warum er sterben muss. Ich will das deutlich machen. Erstens, das Ohr ist ein Zeichen für die Verführung. Die Hohenpriester haben diesem Malchus gesagt: Den musst du verhaften. Ja, das heißt, die geben einen widergöttlichen Befehl und die tun etwas, was widergöttlich ist, dass sie sich gegen den lebendigen Gott wehren. Und das ist das, was in dieser Welt zu allen Zeiten geschieht, dass Befehle gegeben werden, Menschen Dinge tun, die gegen Gott stehen. Sie haben ihr Ohr verführen lassen. Also die Geschichte des Nationalsozialismus in unserem Vaterland ist eine Geschichte der Verführung. Wir wissen, was über die Propaganda passiert ist, wie erst den Leuten eingehämmert worden ist. Juden sind gar keine richtigen Menschen, dann sind Gesetze geschaffen worden und irgendwann hat man auch keine Probleme gehabt, halt, die zu vergasen und zu verbrennen. Gar kein Problem. Verführung des Ohres, damit geht es los. Du kannst nicht Taten verlangen, wenn du vorher nicht Leute indoktriniert hast halt. Und weil Menschen verführt werden, der Teufel verführt über das Ohr halt, kennt Bunyan diese Pilgerreise halt nicht, die Verführung über das Ohr, das ist ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch halt zu sagen, weil Ohren verführt werden, deshalb musste Jesus sterben. Und er muss auch sterben, weil unsere Ohren verführt werden. Wir lassen auch unsere Ohren verführen. Ja, wir höre auch nicht immer nur auf das Wort Gottes, sondern wir geben uns auch anderen Dingen, anderer Lehre hin. Und wegen der Verführung unseres Ohres, halt deshalb musste Christus sterben. Das andere, nicht nur die Verführung des Ohres, ist auch die Verletzung des Ohres. Hier tut ein Mensch einem anderen körperliches Leid an. Und das ist auch ein Grund, warum Jesus gestorben ist. Weil Menschen einander Leid antun. Hier ist es Petrus. Und jetzt muss man sagen, es ist quasi sein bester Mann. Auf dem baut er die Gemeinde. Das ist der Sprecher des Jüngerkreises. Und der wird schuldig an jemand anderem. Es ist ein Feind der Sache Jesu. Ja, er ist ja Knecht des Hohepriesters. Aber auch wir als Christen werden schuldig an anderen. Und weil wir schuldig werden an anderen Menschen, weil wir sie verletzen, sei es tatsächlich körperlich oder weil wir sie seelisch verletzen, verbal, deshalb musste Gott in diese Welt kommen, für diese Schuld, die passiert ist, damit er das wieder gut macht, damit Menschen wieder heil werden halt. Nicht? Das ist ja das, wovon gesagt ist halt zu sagen, dass er heilt alle unsere Gebrechen halt, er heilt all das, was Menschen angetan worden ist. Auch das wieder, dafür steht auch dieses Ohr des Malchus, warum Jesus sterben musste. Es steht eben auch für diese Heilung, zu sagen, das macht ja Gott, ne? Das verletzte Ohr heilt er. Das ist dann so ein tiefes Bild für das Hören. Leute, die nicht richtig gehört haben, bekommen nicht nur körperlich das Geheilt, sondern sie können wieder hören. Wie will dieser Malchus hören ohne Ohr? Aber das ist ja das Entscheidende, dass Menschen die Botschaft wirklich aufnehmen, die eigentlich hörunfähig sind. Ob ihrer Sündhaftigkeit, er gehört zum falschen Lager, gehört zum Lager der Hohepriester, die wirklich satanisch durchdrungen sind halt. Und jetzt hat er kein Ohr mehr und er heilt das Ohr, damit er hören kann, damit er gerettet wird halt. Dafür kommt Jesus in diese Welt. Das ist eben so ein Zeichen, was man an diesem Ohr sehen kann, zu sagen, warum eben Jesus in diese Welt gekommen ist. Und er wendet sich ausdrücklich dieses Ohres des Knechtes des Hohepriesters. Wir werden gleich noch sehen, wie der eine Knecht schlägt. Halt, das sind ja ganz verdorbene Typen halt nicht. Aber er heilt eben dieses Ohr. Daran kann man sehen, eben, das ist so ein Signum, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Wir lesen weiter. Die Schar aber und ihre Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hat, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohenpriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem Hohepriester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Und dann heißt es einige Verse weiter: Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn. Diese Geschichte ist absoluter Wahnsinn. Also das ist mir auch nochmal deutlich geworden. Das habe ich so nie vor Augen gehabt. Jetzt könnt ihr sagen, also was hast du denn in den letzten 40 Jahren deines Lebens gemacht? Theologiestudium nur gepennt und auch in der Gemeinde nicht richtig aufgepasst bei den Texten. Aber zu sagen, dass der Ort der Verleugnung eben der Hof des Hohepriesters ist, wo er drin ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Jetzt geht Petrus und vermutlich Johannes, das wird ja nicht gesagt, wer der andere Jünger ist, aber da wird so in der theologischen Forschung ausgegangen halt, das ist immer, Johannes ist so ein bisschen zurückhaltend, dass er das ist, aber das spielt keine Rolle. Sie gehen da hinein. Eben hat er noch dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abgehauen, das wird hier auch thematisiert, ne? Zu sagen, es ist ein Verwandter dabei, ich habe dich doch gesehen, ne? Das ist also klar, wir wissen, wo du bist. Und da gehst du dorthin, wo die Feinde sind. Und es gibt Orte, da sollten Gottes Kinder nicht sein. Wenn da so eine Anballung von Feinden ist, das heißt nicht, dass wir feige weggehen, aber wenn wir nicht die Kraft haben, wirklich klar zum Heiland zu stehen, dann stehen wir in der Gefahr der Verleugnung. Also es gibt Orte, wo wir nicht zu sein haben. Ich sage das mal, in der Bibel kommt das immer wieder vor. Es geht jetzt nicht um irgendwelche pfingstliche Überhöhungen, die dann denken, ach, so ein Gemäuer kann mit Geistern besetzt sein. Das ist Quatsch. So, es gibt aber Orte, wo böse Menschen sind. die vom Widersacher besetzt sind. Und das sind hier die Hohenpriester. Und das ist sein eigenes. Der muss sogar reinkommen mit der Torhüterin. Er musste sich richtig Mühe geben, halt zu sagen. Und dann stellt er sich zu den anderen dazu, um sich so ein bisschen zu wärmen. Ich sage das immer mal so, weißt du, so die Annehmlichkeiten dieser Welt, die Wärme dieser Welt zu bekommen. Und dann bist du bereit, an Orte zu gehen, wo eben keine Kinder Gottes sind, sondern die Feinde des lebendigen Gottes. Und da bist du auf einmal in deren Realität reingezogen und dann fängst du an, den Heiland zu verleugnen. Und das ist eben etwas, es ist nicht irgendjemand, der ihn verleugnet. Das ist ja so kontrastierend. Das ist der Sprecher des Jüngerkreises. Es ist der, der eben noch bereit ist, anders als die anderen alle zu sagen, komm, ich ziehe das Schwert. So mit den Jüngern zusammen, jetzt bin ich Kämpfer. Das ist wirklich, der ist hier schon das Alpha-Tierchen da in dem Jüngerkreis halt. Also der hat schon was drauf. Der ist bereit zum Kampf in dem Setting. Er kommt in dieses andere Setting hinein und auf einmal weht ein ganz anderer Wind. Und auf einmal ist es nicht mehr der tapfer kämpfende Petrus, sondern im Hof des Hohepriesters wird er zum Verleugner. Er heißt an anderer Stelle, verflucht sich sogar, dass er diesen Jesus nicht kennt. So weit geht er halt. Und das ist eine Warnung. Wir müssen aufpassen, wo wir uns aufhalten, mit wem wir zusammen sind. Ich habe am Wochenende gesprochen in der Predigt über das Nichtverlassen der Versammlung halt, wie wichtig das ist, dass wir bei den Brüdern und Schwestern bleiben und nicht an Orte gehen, wo keine Gotteskinder sind, sondern eben quasi, wo wir im Hof des Hohepriesters sind. Das passiert in der Bibel immer wieder, dass Gott auch warnt, gewisse Dinge nicht, gewisse Orte nicht zu betreten. Also zum Beispiel im Alten Testament Elisa, der warnt den König Israels davor, weil der König Arams immer wieder Hinterhalte legen will. Der will den umbringen. Und das möchte Gott nicht. Und dann schickt er immer wieder Elisa, sagt, pass auf, sagt dem König, der soll da und da nicht hingehen. Und dann rastet der König Arams aus, wir haben Verräter. Nee, sagen die, der Prophet weiß das alles, dann will er den Propheten ja gefangen nehmen lassen. Also da gibt es auch Orte, wo der König Israels nicht hinzugehen hat. Oder in der Weihnachtsgeschichte, da ist es so, die Weisen kriegen von Herodes eine Anordnung, ja, wenn ihr den gefunden habt, kommt ihr auch zu mir zurück. Ja, das wäre das eigentliche Programm gewesen. Da sagt Gott zu denen, pass mal auf gar keinen Fall, ihr geht einen anderen Weg nach Hause. Genauso dann bei Josef, wo gesagt wird, pass mal auf, das hier Bethlehem ist keine gute Idee, du gehst jetzt erstmal nach Ägypten. Da werden jetzt mal ein paar Monate Auszeit genommen, hier geht jetzt erstmal was ganz Furchtbares an. Also Orte, wo die Kinder Gottes nicht zu sein haben. Und hier geht bewusst jemand an einen Ort hinein, und zwar an den Ort des Hohepriesters. Und ich sage mal, die sind für die Delegitimierung ihres Priesteramts. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Sie sind diejenigen letztlich, die den Heiland ans Kreuz gebracht haben, auch wenn das alles vorherbestimmt gewesen ist. Also, und da hätten sie nicht sein sollen. Und das ist für uns auch immer wieder so, dass wir gucken müssen, wo sind denn unsere Höfe des Hohepriesters? So das Jerusalemer Establishment, wo man gerne sein möchte in dieser Welt, wo man sich am Kohlenfeuer wärmen möchte, wo man aber weiß, die Sache Jesu wird hier nicht nur kritisch gesehen, die sind komplett gegen Jesus. Orte der Verleugnung hier, eben der Hof des Hohepriesters. Dann geht es weiter, Johannes 18, Vers 19 bis 24. Der Hohepriester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Und habe nichts im Verborgenen getan. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, sollst du dem Hohepriester so antworten? Jesus antwortete, habe ich übel geredet, zu Beweise ist, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohepriester Kaiphas. Er ist hier vor Hannas, der befragt ihn. Nochmal, es heißt hier der Hohepriester, ausdrücklich in diesem Text halt. Es ist nicht der eigentliche Hohepriester, das ist eben auch so eine Sache, die hinten und vorne nicht stimmt. Ich habe ja davon schon bei Lukas 3 gesprochen in der Andacht, aber auch das hier passt ja nicht. Der Hohepriester befragt ihn nun und dann schickt er ihn zum Hohepriester. Es gibt nur einen Hohepriester. Also die Macht dieses Hannas wird sehr, sehr stark gewesen sein, dass man ihm immer noch, wie gesagt, zwar nicht mehr de jure, aber de facto quasi alle Funktionen und alle Macht des Hohepriesteramtes zusprach. Aber es gibt eben nur einen Hohepriester nach der Bibel halt. Aber in Jerusalem waren es eben de facto zwei. Und dann geht der Knecht, und das muss man wissen, Knecht heißt, das ist einer, der genau das macht, was der Herr. Das heißt ja nicht hier nach dem Motto, das ist mein Angestellter, der jetzt Mist gebaut, sondern das ist jemand, der absolut im Einvernehmen mit dem Herrn arbeitet halt, ne? Und der prügelt Jesus ins Gesicht. Hier steht ja nicht, dass er eingeschritten hätte oder sowas, sondern so lässt das alles gefallen. Ganz im Gegenteil, als dann Jesus nochmal sich verteidigt, fesselt er ihn und schickt ihn zu seinem Schwiegersohn und zeigt damit Aburteilen und lässt ihn prügeln. Das Schlagen des Knechtes. Und das ist eben auch so eine, ich sag mal, Abbruch der Kommunikation. Also stellen wir uns mal eine Situation vor, nehmen wir mal an Familie. Ihr redet als Vater mit eurem Kind oder umgekehrt, das Kind spricht mit euch, gibt irgendwas, was strittig ist, das Kind argumentiert und ihr redet nicht weiter, schlagt dem Kind einfach ins Gesicht. Oder mit eurer Ehefrau. Ja, es ist, wo man sagen würde, ja, da ist alles zu Ende, ne? Das geht ja nicht. Wenn hier klar argumentiert wird, das Gegenüber noch im Recht ist und man sagt einfach, eins auf die Fresse, nichts anderes passiert hier. Abbruch der Kommunikation. Und ich sage ja, die hohen Priester, Delegitimierung des Priestertums im Alten Bund. Hier steht der lebendige Gott und der Hananias haut dem durch seinen Knecht ins Gesicht. Das heißt, hier bricht Kommunikation ab. Das ist jetzt mal ganz platt gesagt, aber hier passiert natürlich auch unfassbare Schuld. Das stelle ich mir vor, was dieser Knecht und das, was Hananias und was Kaiphas vor Gott gemacht haben dann, als sie vor ihm stehen. Es ist schon passiert, bei Gott ist ja alles schon passiert, das sind sie ja schon abgeurteilt halt. Kommt alles erst noch für uns, aber es ist ja alles schon bei Gott passiert. Zu sagen, da stehen sie vor dem lebendigen Gott und müssen erkennen, was sie gemacht haben. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Nochmal meine These, Delegitimierung des Priestertums im Alten Bund. Und dann kommt das ganz, ganz dicke eben vor Kaiphas. Jetzt gehen wir ins Matthäus-Evangelium zurück, Matthäus 26, die Verse 57 bis 68. Die Hohepriester, aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht auf das, was sie gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der Hohepriester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen zur Rechten, sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten halt. Einige aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Also nochmal, Delegitimierung des Hohepriesteramtes und jetzt kommt es knallhart. Erstens, sie bringen falsches Zeugnis gegen Jesus. Das Amt des Hohepriesters besteht darin, dafür zu sorgen, dass im Volk Gottes die Gebote aufrecht gehalten werden. Die mussten verlesen werden, er musste gucken halt. Und wenn Leute dagegen verstoßen hatten, dann war er zuständig, um Opfer zu bringen halt, dass das alles ordentlich lief. Sie selber verstoßen gegen das Gesetz Gottes, indem sie falsches Zeugnis, du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen den Nächsten. Sie wollen einen Unschuldigen töten. Sie finden nichts halt, nicht zu sagen, das falsche Zeugnis von falschen Zeugen. Das ist im Alten Testament immer wieder in den Gesetzestexten ganz furchtbar, auch in den Anklagen der Propheten, wenn gesagt wird, was das Volk falsch gemacht hat, dass eben in ihren Gerichtsverhandlungen im Tor falsches Zeugnis gegeben wird, dass falsche Zeugen aufstehen, dass das nicht in Ordnung ist. Das ist in der damaligen Zeit, wo es eben noch keine DNA- und Videoüberwachung gab, so wichtig, dass das Zeugnis eines Menschen wirklich etwas gewesen, auf das man sich verlassen musste halt. Und das war, wie gesagt, etwas, was eben auch im religiösen Kultus eine große Rolle spielte, wenn da Menschen gegen verstoßen haben, dass sie das ahnden mussten. Und jetzt ist es so, dass sie selber das versuchen zu tun halt, dass sie mit falschen Anschuldigungen halt gegen den lebendigen Gott gehen. Nochmal, Delegitimierung des Priestertums im Alten Bundes. Und dann kommt es ganz dicke. Jetzt sagt Jesus, wer er ist. Er sagt, dass er Gottes Sohn ist. Er bejaht das. Und dann zerreißt der Hohepriester sein Gewand. Das habe ich immer wieder auch schon betont. Ich habe auch schon mal eine eigene Predigt über das Zerreißen des Gewandes gehalten, was das bedeutet. Das ist ausführlich beschrieben in der Bibel, in zwei Kapiteln, 2. Mose 28, wo die Anweisungen gegeben werden über das Gewand des Hohepriesters, dass es gewebt sein muss aus einem Stück. Und in 39, also 2. Mose 39, wird beschrieben, wie das ausgeführt wird. Da sagt man sich, meine Güte, also warum so länglich, so Klamotten-Uniform-Anweisung, ist das wirklich, ich sage immer, wäre es nicht wichtiger gewesen, Gott hätte uns ein bisschen mehr über die Schöpfung der Welt gesagt, wie ist das gewesen mit dem Planetensystem, wie das alles war, das wird in zwei Sätzen abgehandelt, aber die Kleidung des Hohepriesters halt, die wird so ausführlichst beschrieben. Nun, das hat einen ganz tiefen Grund auch nochmal, der dann, wie gesagt, auch zurechtkommt, eben in der Passionsgeschichte. Hier zerreißt der Hohepriester sein Gewand. Das heißt, im Alten Bund wird klar gesagt, der muss aus einem Stück das haben. Der hat nicht mehr die Uniform an. Delegitimierung des Hohepriesteramtes. Und wessen Gewand wird nicht zerteilt? Das ist das von Jesus, das eben als die Wachen drunter sind, sagen, hoppla, wir teilen die ganzen Klamotten auf, aber das Gewand ist ja aus einem Stück genäht. Das wollen wir nicht zerteilen, das muss ganz bleiben, das verlosen sie. Also das ist ja, wo man sagt, ja, warum so eine Geschichte, warum wird das erzählt, was die Soldaten da machen, wie die damit umgehen, wie die quasi den Leichnam Jesu da flattern. Nein, das ist eine tiefe, tiefe theologische Aussicht zu sagen halt, wie gesagt, er ist der wahre Hohepriester, er ist der Priester über allem halt. Und das andere Priestertum ist mit diesen beiden Leuten komplett delegitimiert. Genauso wie der Tempel delegitimiert ist im Moment des Kreuzes halt, als eben der Vorhang zerreißt von oben nach unten, wo der Opferkult letztlich zum Ende gekommen ist, auch wenn er noch ein paar Jahrzehnte weitergegangen ist, durch das Kreuz zu Ende und durch Jesu Hohepriesteramt wird das andere delegitimiert. Das wird hier deutlich in diesem vermeintlich banalen Zugang zu sagen, aber das ist eben in der Bibel nichts Banales, nicht, dass der Hohepriester seine Kleider zerreißt halt nicht und damit zeigt, ich bin es gar nicht mehr. Nicht vor denen, die da waren, die haben ihn weiter angeguckt, haben gesagt, du bist der Chef und klar, wir befolgen deine Befehle halt. Katastrophe. Und dann geht das weiter halt, sie prügeln auf ihn ein, also nicht nur einer schlägt ihn, was wir eben gelesen hatten, sondern dann lassen so richtig alle los und verprügeln, malträtieren Jesus, schlagen ihm ins Gesicht halt. Unfassbar, alles unter der Aufsicht, mit der Duldung, mit dem willentlichen Geschehen eben des Hohepriesters halt zu sagen, dass hier der oberste Repräsentant Gottes vermeintlich in seinem Volk sich gegen den lebendigen Gott wendet. Und das ist, ich sage immer wieder der Treppenwitz, aber das ist die falsche Bezeichnung, es ist einfach der Wahnsinn schlechthin, dass der Hohepriester Gott selber der Gotteslästerung anklagt. Das ist es sozusagen. Du hast Gott gelästert. Das ist ja, was war es hier? Das ist Gotteslästerung, halt eine Todesstrafe. Und das ist, wie gesagt, ich sage immer wieder, ich habe es ja schon fünfmal gesagt, halt Delegitimierung des Hohepriesteramtes, halt diese Gotteslästerung halt. Ne, zu sagen, als er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Und das ist genau das, was die Welt nicht will. Ist Jesus der Sohn Gottes? Als das bejaht, dann tobt die teuflische Macht mit aller Gewalt. Dann wird Jesus zum Tode verurteilt. Über dieses Zeugnis über sich selber, ich bin der Sohn Gottes und damit eben ich bin Gott. Und das ist auch der Kern all dessen, wo wir angegriffen werden. In dem Moment, wo wir klar und deutlich in dieser gefallenen Welt ausrufen, Jesus ist Gott, zu dem wir beten, Jesus ist der Herr, dann tobt die Welt. Jesus, humanistischer Religionsstifter, der so viel Interessantes gelehrt hat und wir verehren ihn, wie Mahatma Gandhi Jesus verehrt hat, das kann die Welt ertragen, gar kein Thema. Und den historischen Jesus, den uns dann Albert Schweitzer verkauft hat, alles geschenkt, das können sie, aber Jesus ist Gott, da kommt die Welt nicht mit klar. Dagegen opponiert sie. Dann geht es weiter, dann schicken sie ihn zu Pilatus, also Markus 15 halt, Pilatus, aber der checkt ja, was hier abgeht, ne? Der rafft das ja, der sagt, das ist komplettes Unrecht, der versucht das dann entsprechend runterzubringen. Pilatus aber antwortet ihm, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Das ist auch nochmal so, du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein in den 10 Geboten halt. Sie waren neidisch, sagt die Bibel klar und deutlich, neidisch auf das, was er, dieser einfache Zimmermann aus Galiläa tat, was ihnen theologisch nicht zu viel. Aber die Hohepriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barnabas losgebe. Das gehört auch zu ihrem Amt mit dazu, gegen Jesus zu hetzen halt, nicht das Aufhetzen des Volkes halt. Auch das etwas, was eben gegen Jesus steht, was ihr Verderben ist, was die falsch machen. Das ist, wie gesagt, der Blick auf den Kampf gegen Jesus. Und der ist damit noch nicht zu Ende. Denn dieser Hananias und dieser Kaiphas, auf den wir blicken, die kämpfen weiter. Nicht nur gegen Jesus. Als er dann gestorben, auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, dann setzen sie ihren brutalen Kampf gegen die Gemeinde Jesu Christi fort. Da heißt es Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 2. Während sie, also Petrus und Johannes, zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und der Sadduzäer, die verdroß es, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten halt. Den Priestern sind hier die Hohepriester gemacht, das merkt man dann später, als das der Text weitergeht. Sie kämpfen jetzt gegen die Weiterverkündigung. Also nicht nur gegen Jesus gekämpft, sondern jetzt gegen die Botschaft von der Auferstehung von den Toten. Und dieser Kampf ist auch ein Kampf bis zum heutigen Tag. Die Frage, ist Jesus wirklich auferstanden, ja oder nein? Da bricht alles dran. Lebt er oder lebt er nicht? Oder ist er nur, wie uns selbst Bischöfe in der EKD dann erklären, Jens Kerygma auferstanden? Der Leichnam hat vor, ich glaube, 8, 9 Jahren Bischof Ulrich, der oberste Bischof der lutherischen Kirchen in der EKD gesagt, halt, nicht, der ist im Grab vermodert, hat er gesagt, wie jeder andere Leib auch. Ist nur in die Botschaft auferstanden. Das sagt Paulus ganz klar, wo das verkündigt wird, ist alles vorbei, da können wir einpacken. Also wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist, wenn unser Gott nicht stärker als der Tod ist, können wir alle Stecker ziehen. Aber er ist leibhaftig auferstanden. Aber diese Botschaft, das ist natürlich das, was dem Widersacher die größten Probleme bereitet. Wenn Menschen diese Botschaft hören und glauben, dann sind sie gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das will der Widersacher nicht. Und da kämpft er gegen sie. Und er gebraucht immer wieder, wie auch hier, eben das theologische Establishment, um diese Botschaft zu bekämpfen. Die muss gedämpft werden. Davon darf nicht die Rede sein. Also als ich hingekommen bin, einer meiner ersten Amtshandlungen war, wir hatten draußen ein Schild stehen, wer auf diesem Parkplatz parkt, wird abgeschleppt und schlimm beschlafen. So ganz hieß es nicht, aber wir waren so, war ein Schild, darfst du nicht. Ich habe gesagt, ihr könnt, wir haben ja alle an der Waffel halt. Wir müssen ein anderes Schild hinstellen halt, ne, zu sagen, wir sind Gemeinde Jesu Christi halt, nicht, dass wir nicht keine Freudigkeit haben, wenn die uns hier dazu parken, ist klar. Aber die Botschaft, die wir rausgeben, ist nicht, dass wir, was weiß ich, jeden strafrechtlich verfolgen, der bei uns falsch parkt, sondern dass der Herr lebt. Deshalb stand da immer ein Schild, Christus ist auferstanden. So, das haben sie uns zigmal rausgerissen, bis wir es irgendwann dann 1,5 Meter an der Erde verbuddelt haben. Und jetzt haben wir ja eine Stele da stehen halt. Nicht? Aber das ist die Botschaft, die wir rauszubringen haben in diese Stadt. Das ist die Auferstehung. Aber die wird, wie gesagt, bekämpft halt. Die wird bekämpft bis aufs Blutigste. Ich habe heute noch mit unserem Missionsleiter Kontakt gehabt von der HMK. Haben wir gerade wieder von im Iran, von 2 Pastoren. Die haben wir Gott sei Dank freigekriegt halt. Ne? Auch wegen der Verkündigung der Auferstehung gehen die ins Gefängnis. Und wie gesagt, Teheran-Gefängnis, könnt ihr euch alle vorstellen, als Christ da reingehst halt, nicht? Das ist eine Geschichte halt, ne? Mit den Revolutionsgaben, das ist kein Vergnügen halt. Ne? Botschaft der Auferstehung, immer wieder Kampf. Es geht weiter. Und sie legten die Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und die Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohepriesterlichen Geschlecht waren. Und sie stellten sich vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft und welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und die Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch den, wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Denn es ist der Stein von den Bauleuten verworfen, der ist zum Eckstein geworden. Und in keinem anderen ist das Heil und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie selig werden sollten. Babs. Das knallen diese beiden einfachen Leute eben den Hohepriester hier vor. Jesus. Und in keinem anderen ist das Heil. Ja, und das hören Sie jetzt wieder. Diesen Jesus, den Sie umgebracht haben, zwar nicht die Jure, das hat ja Pontius Pilatus getan, aber die moralische Schuld an ihrem Tod tragen eben Hananias und Kaiphas, der hier übrigens auch wieder Hohepriester genannt wird, obwohl er da schon fast 20 Jahre gar nicht mehr im Amt gewesen ist. Halt, ne? Und dann kommen sie. Radikalität der Jesus-Nachfolge. Sie sagen, in keinem anderen Namen ist der Heil. Das Heil. Und das gefällt der Welt natürlich überhaupt nicht, wenn das gesagt wird. Nicht damals in Jerusalem, auch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Wir wissen, dass es um diesen Spruch ja vor 4 Jahren, 3 Jahren, wann ist es gewesen, halt riesen Tamtam gegeben hat in Berlin, als sie das Stadtschloss dort wieder aufgebaut haben, dass der Preußenkönig Friedrich Wilhelm Mitte des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts dort gebaut hat. Und da oben war eben dieses Wort aufgestanden, dass in keinem anderen das Heil ist. Apostelgeschichte 4. Und eben, dass sich in diesem Namen alle Knie beugen werden. Das ist Philipper 2. Sondern hat es genauso aufgebaut, wie es war. Oh, Und dann ist dann die Claudia Roth gekommen, die Grünen. Die haben ja Christus so besonders lieb, ne? Auch die Außenministerin, die in Münzen da das Kreuz abgehangen hat. Ne? Das soll sich jeder Christ gut überlegen, wen er wählt. Ne? Zu sagen, Leute, die sagen, das müssen wir überblenden, das darf nicht sein halt. Radikalität, Herrschaftsanspruch. Da wird die Botschaft in Frage gestellt. Du kannst dir überall alles dran machen. Wehe, du würdest ein Denkmal nicht renovieren, wie es gewesen ist, halt nicht zu sagen. Aber das darf da nicht sein. Auch wenn es original war, das darf nicht sein halt nicht. Diese radikale Botschaft. Aber das ist das eben, was eben auch dem Establishment, dem theologischen Establishment und dem politischen Establishment nie gefallen hat. Wenn ganz klar gesagt wird, nur in Jesus ist das Heil. So ein bisschen Jesus geht. Aber nur in Jesus Heil, das funktioniert nicht. Und das müssen eben die Jünger hier auch erleben. Als er weiter, sie sahen aber den Freimut des Petrus und des Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrt und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja. Das ist eben das Einzige, was sie drauf haben. Die haben eben nicht großartiges Studium damals bei ihnen am See Genezareth gemacht. Die haben Fischer gelernt. Dann kommt dieser Jesus und das Einzige, was sie können, bei Jesus bleiben. Das Einzige, was wir haben, ist Jesus. Auch als sie zu dem Lähmten geben, sagen, Gold und Silber haben wir nicht. Wir haben keine intellektuellen Ausbildung, aber den Namen Jesus. So, und bei Jesus. Und das ist so einfach und so banal, dass wirklich sich die Theologen wundern. Auch zum Beispiel, warum läuft es denn in manchen Gemeinden so gut in der EKD und in manchen so schlecht? Ja, kannst du mal gucken. Das hat immer nur mit dem Namen Jesus zu tun. Jesus, Jesus, wo du dem die Ehre gibst, alles Taco. Wo du das nicht tust, wo der im Hintergrund steht, da weißt du, was passiert. Wundern über die Jesus-Leute. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, der bei ihnen stand und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie hinauszugehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn das ein offenkundiges Zeichen, ist sie geschehen, ist es allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Und damit wir nichts weiter einreißen unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie in Fort zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden und zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen sie im Urteil selbst. Ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätten. Die Bedrohung, auch das kommt immer wieder halt. Das religiöse Establishment, das Jesus nicht kennt, bedroht immer wieder die Jesuskinder. Also das ist bei Saul auch so. Er ist erst Repräsentant dieses theologischen Establishment. Er kriegt ja die Briefe von den hohen Priestern. Dann bedroht er mit Schnauben und Morben die Gemeinde Jesu, bringt Leute um, bringt sie ins Gefängnis. Dann wird er selber zum Jesusjünger und wird dann sofort von diesem Establishment verfolgt. Dann sind sie ihm auf den Pferden. Da wollen sie ihn umbringen. Das Bedrohen halt. Und die lassen es nicht beim Bedrohen halt, so wie wir es hier erleben, Hananias und Kaiphas, sondern die setzen auch Dinge um. Apostelgeschichte 5, etwas später heißt es dann, es hob sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt. Das ist die Eifersucht, Neid und Eifersucht, die auch da ist, und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn trat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin, tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Das ist das Eingreifen Gottes, der die Bewahrung schenkt, das dürfen wir wissen. Auch wenn Hananias und Kaiphas stark sind, auf der Seite von Petrus und Johannes und Aposteln ist ein Stärkerer, der lebendige Gott. Und das dürfen wir uns wissen bei allen Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind. Sei es durch einen Hananias oder Kaiphas, sei es bei uns an der Arbeitsstelle, egal wo es ist, wo Leute gegen uns. Das wird immer wieder passieren, dass sie uns dann bedrängen. Das ist gar keine Frage. Wir dürfen wissen, er ist da. Er sendet seine Engel, dass die uns schützen. Das dürfen wir wissen. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Die Knechte gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, als wir es öffneten, fanden wir niemanden darin. Als der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Menge, die ihr ins Gefängnis geworfen hat, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also die Bedrohungen kommen, es ist knallhart, die Verfolgung durch das theologische Establishment in der damaligen Zeit. Und da müssen sie eine Entscheidung treffen. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir weiter dem lebendigen Gott folgen? Oder gehorchen wir den politischen und theologischen Zwängen, denen wir zu uns zu unterwerfen haben? Und das ist die Frage zu allen Zeiten gewesen. Das ist die Frage eines Luthers gewesen, halt, zu sagen, was mache ich denn jetzt? Ziehe ich das weiter, was ich in der Bibel verstanden habe und stelle mich auch gegen das theologische Establishment? Oder aber lasse ich mich hier halb kaufen, werde irgendwann Bischof und komme damit mit? Nein, da muss man wirklich sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ganz wichtig. Wem schulde ich Gehorsam? Wem habe ich mein Leben anvertraut? Auf wen gründe ich mich halt? Wer gehört mein absoluter Gehorsam halt? Nicht so wie in der Wehrmacht oder in der NVA, wo man geschworen hat, dem Führer oder was weiß ich, der Arbeiter- und Bauernpartei zu gehorchen und dafür das Leben zu geben, sondern für wen bin ich bereit, eventuell auch mein Leben zu geben, weil er ja sein Leben für mich gegeben hat. Ich weiß, das klingt hart und radikal, aber das ist das, was die Apostel hier getan haben. Absolutes Ja zu Jesus, absolute Entscheidung. Und ich sag mal, da werden wir vor allem vermutlich alle nicht hingeführt werden, das, was da die 21 Märtyrer in Libyen machen mussten oder gemacht haben, halt zur Ehre Jesu Christi halt. Aber die Frage ist, wie viel sind wir denn bereit, wirklich zur Ehre des lebendigen Gottes zu tun und Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? Am nächsten Familienfest, wo man weiß, die wollen es nicht hören. Ja? Aber die müssen es nochmal hören halt. Ne? So sagen, ja, und was macht man dann? Verderbe ich die Stimmung oder aber gebe ich Gott die Ehre? Und ein letztes, der Gott aber unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Kreuz, ans Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch eure rechte Hand erhöht und zum Fürsten und Heiland und um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Also die Hohenpriester wollen sie wieder töten halt. Ne? Und dann hören sie den Rat des Gemalie, der ist auch da im Hohen Rat und dann kommt es einige Weise später. Und sie riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat, weil sie für würdig gewesen gefunden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel hier und dort in den Häusern zu lehren und predigten das Evangelium von Jesus Christus. Auch hier wieder geht es um den Namen Jesu, den die Hohepriester, den der Hohe Rat vernichten wollen. Und die Jünger sind bereit für diesen Namen, in dem Fall ist es noch nicht der Tod, etwas später wird dann tatsächlich, Jakobus ja getötet, aber zumindest Folterung zu erleben. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, dann ist es eine Katastrophe halt, ne, zu sagen, furchtbar, und dann gibt es einen Einbruch da bei ihrer Nachfolge, da sind sie sicherlich ganz traurig. Und dann steht etwas ganz Sonderbares, was Konzessuives halt, also zu sagen, eben nicht kausal, sondern obwohl sie gefoltert werden, freuen sie sich. Die sagen, sie sind fröhlich, sie gehen fröhlich davon weg. Ich würde immer sagen, Mensch, oh, die Schmerzen mit all den Dingen. Nein, sie gehen fröhlich weg, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen. Es geht um den Namen Jesu Christi, diesen heiligen und ewigen Namen, Schmach zu erleiden. Das ist eine Würde. Das erachten sie als Würde, wenn man verfolgt wird. Das, was ihnen die Hohepriester antun, an Furchtbaren, erachten sie als Würde. Weil das eben Jesus ja auch gesagt hatte zu Beginn seiner Tätigkeit, dass selig diejenigen sind, die um seines Namens willen halt nicht verfolgt und geschmäht werden, halt zu sagen. Das ist eine Würde, die man bekommt. Also wir denken ja mal, die Würde ist halt, wenn uns irgendwer auf die Schulter haut, dann kriegen wir das Bundesverdienstkreuz umgehangen, dieses, jenes, welches an Ehrung halt. Nicht? Die große Würde, die wir bekommen, ist halt, wenn wir Schmach um des Namens Jesu Christi erleiden. Das ist, wie gesagt, etwas, was dieser Welt fremd ist. Aber das ist ein großes Privileg im Reich Gottes. Und das dürfen die Apostel erleben, immer auch in der Auseinandersetzung mit dem sich delegitimierenden Hohepriester hier. Und das dürfen wir auch wissen, wenn wir in Anfechtungen stehen, wenn wir versuchen, dem Namen Jesu Ehre zu geben. Und wenn es dann Schwierigkeiten und Probleme gibt, dann dürfen wir immer wieder eins wissen, dann sind wir selig, weil wir für würdig erachtet werden, diesen Job an dieser Stelle zu seiner Ehre zu machen. So, einmal ist jetzt ein bisschen schnell geworden zum Schluss, halt. Ich sagte, aber es ist so viel, ich hätte auch mehr Texte noch mitbringen können, hat nicht ganz mit 8:30 gereicht, aber wie gesagt, es hatte mich selber auch erschlagen, deshalb habe ich die anderen Punkte nicht mitgebracht, aber so viel heute eben zu diesem Hohepriesteramt des Hananias und Kaiphas nochmal, das war die These halt zu sagen, damit delegitimieren sie eben dieses Priesteramt des alten Bundes. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns das jetzt zu Beginn der Passionszeit noch einmal vor Augen gestellt hast, was das gewesen ist damals vor 2000 Jahren, wie Hananias und Kaiphas sich in dieser furchtbaren Weise an dir vergangen haben, wie sie sich gegen dich gestellt haben, wo sie zwar auch die Vorherbestimmung erfüllt haben, aber wo sie gezeigt haben, einfach, wie es falscher nicht sein kann. Und danke, dass wir kein menschliches Priesteramt mehr haben, sondern dass wir dich als unseren Hohepriester wissen dürfen, dass alles das Falsche, dass alles das, was nicht richtig ist, einfach von dir wieder zurechtgebracht wird. Danke, dass wir das auch wissen dürfen, die du uns wert und würdig erachtest, dem Priestertum aller Gläubigen zu leben, wir aber immer wieder genauso Versagende sind, eben wie Hananias und Kaiphas. Wir sind auch immer wieder so, Herr, dass wir es nicht erkennen, Herr, dass wir Fehler machen, vielleicht nicht ganz so grob und schlimm wie sie, aber doch sind wir immer wieder eine Enttäuschung für dich. Aber Gott sei Dank hast du für uns das Opfer gebracht, Herr, dass wir immer wieder in Anspruch nehmen dürfen, du, unser Hohepriester, du, unser Gott, den wir anbeten und dessen Namen wir Ehre, Lob und Preis geben. Ich möchte dich bitten für die Geschwister hier im Gemeindesaal jetzt um dein Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren. Deshalb bitte ich auch für die Geschwister, die zugeschaltet sind, an den Telefonen, an den Geräten, segne und behüte du jeden Einzelnen. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir mit deiner Hilfe zuverlässig rechnen dürfen. Danke, Herr. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss. Ihr dürft gerne noch Fragen stellen oder Beobachtungen benennen.